Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Nur das Wesentliche bildet der Wiener Comic-Künstler Nicolas Mahler in seinen Geschichten ab. Fast bis zur Kinderzeichnung reduziert, verrät uns auch sein neuer Comicband weniger eine Story als vielmehr eine Ansicht auf das Leben und Werk eines anderen Künstlers. Mahler beschäftigt sich in Das Ritual mit dem japanischen Filmemacher Eiji Tsubaraya. Das ist der Schöpfer der Effekte und Kostüme in den frühen Godzilla-Filmen. Guten Tag, Herr Mahler.
Guten Tag.
Klar sind diese Filme Kult, aber was genau hat Sie an Ihrem Schöpfer interessiert, an dem Mann dahinter?
Naja, an dem Schöpfer hat mich vor allem interessiert, dass er eigentlich nie den Sprung gemacht hat vom Trickfilm, also vom Spezialeffekte machen, zum Regie führen. Oft ist ja das so ein Zwischenschritt, dass man sagt, jemand schreibt Drehbücher, irgendwann möchte er Regie führen, jemand macht Ausstattung, irgendwann möchte er Regie führen. Bei ihm hat dieser Sprung nie stattgefunden und das hat mich interessiert einfach. Man könnte es als quasi fehlenden Antrieb sehen, dass der gar nicht jetzt seine große Geschichte zu erzählen hat oder der Menschheit gar nicht jetzt groß was mitteilen möchte. Oder man kann es auch so sehen, dass jemand sein Ding einfach gerne macht und zufrieden damit ist, nur die Spezialeffekte von Filmen zu machen und jetzt nicht unbedingt im Vordergrund zu stehen und als große Regiefigur Aufmerksamkeit zu bekommen.
Wie sind Sie denn aufs Thema gestoßen? Ich habe gelesen, es war eine Japanreise, die Sie da inspiriert hat.
Einerseits war es eine Japanreise und da wollte ich einfach dann was über Japan zeichnen. Ursprünglich eigentlich autobiografisch war es angedacht. Und dann ist mir aber ein Buch über Tsubaraya in die Hand gefallen und da haben mich besonders die Abbildungen fasziniert von den Dreharbeiten.
Welche waren
also, was
das?
Man immer schon geahnt hat, dass diese Bauten ja nur Miniaturstädte sind und die Kreaturen keine wirklich übermannsgroßen Kreaturen, sondern nur Japaner in Gummianzügen. Das haben diese Fotos dann einfach dokumentiert. Also da steht der verkleidete Godzilla neben Tsubaraya vor einem Wolkenkratzer, der halb so hoch ist wie beide. Und beide, Tsubaraya und der Godzilla, sind gleich groß.
Ist das das eigentlich Kultige an diesen frühen japanischen Monsterfilmen, das Unperfekte?
Ja, wahrscheinlich schon rückblickend. Wobei es ja natürlich schon auch wieder faszinierend ist, dass ja er schon sehr auf Perfektion geachtet hat. Also die Straßenschilder und die Bauten und Beschriftungen und alles Mögliche, das ist ja wirklich minutiös nachgebaut.
Eher wie ein Modellbauer, der Wert drauf legt.
Ein Modellbauer, ja genau.
Wissen Sie, wie oft er Tokio insgesamt aufgebaut und wieder zerstört hat in seinen Filmen?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur bei einem neueren Trickfilmer ein Interview gelesen, das ganz amüsant war. Das war, glaube ich, ein Schüler von ihm. Der ist gefragt worden, ja gut, Sie haben da so eine Stadt aufgebaut. Was ist, wenn das Monster einen falschen Tritt gemacht hat oder schlecht umgefallen ist und die Stadt war kaputt? Was macht man in so einem Fall? Und er hat gelacht, na ja gut, was soll man machen? Man muss die Stadt komplett neu aufbauen.
Und das dauert Monate.
Und das dauert, ja, weiß nicht, ob es Monate dauert, aber Wochen wahrscheinlich schon. Und für die eine Szene, damit dann dieser Mann im Gummianzug auf das richtige Gebäude aus dem richtigen Winkel draufsteckt.
Aber dieser Anspruch des Perfekten, des Modellbauers Tsubaraya, der widerspricht sich ja eigentlich mit dem, was man in den Filmen sieht. Man kann ja zum Teil noch die Schnüre sehen, an denen die Monster bewegt werden.
Ja. Naja, die Monster sind ja groß. Ja gut, die fliegenden Monster, die hängen vielleicht auf Schnüren, aber eher die Raumschiffe. Die Monster selber sind ja meistens gehende Männer im Gummianzug. Aber natürlich so die Raumschiffe und so, die hängen an Schnüren und das ist sichtbar, ja.
Ist das denn für Ihre Arbeit, Herr Mahler, ist das typisch, mit Biografien zu arbeiten, also sich Geschichten rauszusuchen anderer Menschen, die Sie dann umsetzen?
Naja, wahrscheinlich ist es typisch, dass ich mir irgendeinen Stoff nehme und dann, wahrscheinlich spricht das mich schon einmal deswegen an, weil ich mich irgendwie drin sehe. Ich kann mich drin wiederfinden. Ich kann
im Gummikostüm?
Biografie, nicht im Gummikostüm, aber im Erschaffer der Komikostüme oder im Bauer dieser Modellbaustädte kann ich mich schon wiederfinden.
Nun hat dieser Comic ja keine Story im herkömmlichen Sinne. Wer nicht weiß, worum es da geht, ist ziemlich verloren, oder?
Ja, das war auch mein Wunsch, dass ich einmal ein Buch ohne Story mache.
Muss denn das, was ein Künstler wie Sie macht, nicht immer Sinn ergeben für andere?
Ja, das ist auch eine große Frage. Ja. Die stellt man sich natürlich andauernd und besonders bei so einem Buch. Und da kann man anfangen bei einer ganz herkömmlichen Biografie, wo man einmal erklärt, wer ist das, warum was treibt den an, was sind seine Eckdaten, das wollte ich alles nicht liefern. Nicht? Das ist halt so eine Entscheidung, die man treffen muss. Und das habe ich mir bei dem Buch einfach geleistet. Ich habe mir gedacht, gut, das ist mein Wunschprojekt. Und da mache ich jetzt keine Kompromisse. Das habe ich mehr oder minder für mich gezeichnet.
Ihr minimalistischer Stil wurde in der NZZ einmal wortspielerisch als Minimalismus bezeichnet, mit H, Herr Maler. Ja. Ist es eigentlich schwieriger, mit wenigen Strichen komplexe Aussagen zu treffen?
Das kann ich nicht beurteilen, weil mit vielen Strichen habe ich es noch nicht probiert. Beziehungsweise in meinem Kopf ist es einfach so. Also ich glaube ja eher, also ich bin ja relativ schnell überfordert. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von komplizierten Handlungen, weil ich die meistens nicht verstehe. Also Kriminalfilme verstehe ich nicht. Ich schaue mir dann eher das Tapetenmuster an oder wie ist der Kommissar gekleidet oder also irgendwelche komischen Details und ich habe die Handlung dann vergessen. Also ich glaube, dass mein einfacher Stil einfach daher kommt, dass ich das Große nicht fassen kann und das auf irgendein Maß zusammenschrumpfen muss, dass es mich dann irgendwie anspricht oder dass ich es greifen kann.
Darf ich das letzte Bild verraten im Buch?
Da können Sie gern verraten.
Da sieht man Aiji Tsubaraya vor einem Tokio in Originalgröße und drüber steht, japanische Rechtsanwälte sind erbarmungslos. Was für eine Bedeutung hat das?
Naja, das ist einfach eine Tatsache. Also ich war in Japan vor 3-4 Jahren, habe ich ein bisschen recherchiert für das Projekt, war auch auf der Uni. Da haben die Studenten für mich eine kleine Godzilla-Einführungsvorlesung gemacht. Da waren so 10 Hardcore-Godzilla-Fans, Studenten. Und mit denen habe ich gesprochen, wie das eigentlich so ist mit Godzilla-Comics. Gibt es die in Japan? Wie ist das? Wie schaut das rechtlich aus? Ist ja eine große Marke, Godzilla. In Japan, da kann man nicht einfach so einen Godzilla-Comic zeichnen. Sie haben gemeint, so richtig Godzilla-Comics gibt es nicht. Man muss, wenn man Godzilla-artige Figuren zeichnet, und das gibt's natürlich, weil Godzilla ist ein Urzeitmonster, das wieder erweckt wird. Das kommt öfter vor im Genre. Man muss nur achten, dass man es irgendwie verändert. Man soll zum Beispiel ein Horn vorne aufs Maul zeichnen oder so. Und bei mir habe ich dann das so mich entschlossen, dass ich ihm oben auf die Stirn ein Aug drauf montiere noch. Dadurch ist es nicht Godzilla. Weil meine Figur wird auch nicht Godzilla genannt im Buch.
Weil japanische Rechtsanwälte erbarmungslos sind. Sie hörten den Humoristen und Comickünstler Nicolas Mahler über seinen neuen Band Das Ritual, erschienen im Verlag Reprodukt. Herr Mahler, besten Dank.